ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Es könnte sein, dass mein heutiger Gast sie schon einmal sicher in den Urlaub gebracht hat. Sie ist Pilotin, sorgt dafür, dass große Vögel vom Boden abheben und auch wieder sicher landen. Herzlich willkommen, Julia Peukert. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Frau Peukert, ich weiß nicht mehr, wo ich das mit den Vögeln aufgeschnappt habe. Sprechen Pilotinnen und Piloten von Vögeln?
Nein.
Das ist was die Touristen machen.
Ja, das ist was von uns vorbeifliegt. Wir sprechen von unserem Flieger.
Was sagen Sie vom Flieger, vom Flugzeug, von der Maschine?
Vom Flieger.
Wie viele Male sind Sie schon gestartet und gelandet?
Oh Mann, ich habe mal meine 2000. Landung noch im Kopf gehabt, weil die auch vom Flugbegleiter angesagt worden ist, weil ich die in meinem Flugbuch so notiert habe. Das ist aber auch schon wieder 10 Jahre her. Das heißt, wenn ich mal hochrechnen würde, vermute ich, dass ich ja schon an die 4.000, 5.000 Mal gelandet bin und das Ganze ja mal 2, weil ich ja meistens pro Flugtag nur einmal lande, das andere Mal macht der Kollege. Insofern ja, schon ein paar Mal, knapp 10.000 Flugstunden.
Ich habe Sie in einer Fernsehdoku gesehen. Sehen und habe da über Sie gelernt, dass Sie eigentlich S-Bahn-Fahrerin werden wollten. Warum haben Sie umgesattelt?
Ja, dazu hätte ich es ja erstmal werden müssen. Vielleicht ist das noch was, so zweite Karriere oder so. Nein, es ist schon immer was, was ich gern gemacht habe. Ich bin gern rumgefahren, ich bin gern gereist, ich bin auch schon immer wahnsinnig gern S-Bahn gefahren und habe gern aus dem Fenster geguckt. Und ja, darum war das jetzt eigentlich der nächst logische Schritt.
Wir haben Sie eingeladen, um über das Fliegen zu sprechen. Was macht die Faszination aus? Wie sieht es mit dem Umweltschutz aus? Wie wird man Pilotin oder Pilot? Und dann natürlich noch die wichtigste Frage, wie verliere ich meine Flugangst? Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Wir haben 2 Stunden Zeit, das
Sehr
alles
schön.
Zu klären. Julia Peukert ist heute mein Gast im HR1 Talk. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank.
HR1.
Genau meins.
Vom Traum, einmal eine S-Bahn zu fahren, ins Cockpit eines A380. Die Pilotin Julia Peukert hat sich diesen Traum erfüllt. Wie nennt man das Cockpit einer S-Bahn?
Wahrscheinlich ist das auch ein Cockpit.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Woher kommt eigentlich der Ausdruck Cockpit?
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht.
Ich habe es mal recherchiert.
Ja,
ich glaube, man muss es nicht wissen, um in so einem Teil zu sitzen und sicher ein Flugzeug zu starten und zu landen. Der Begriff Cockpit stammt ursprünglich aus dem Englischen, bezeichnet im 16. Jahrhundert einen Platz für Hahnenkämpfe. Später wurde er auf Segelschiffen für den Bereich junger Offiziere verwendet. Im 20. Jahrhundert wurde der Ausdruck dann in der Luftfahrt verwendet und bezeichnet den Bereich, in dem die Pilotin oder der Pilot das Flugzeug steuert. Klingt, als hätten sich das Männer ausgedacht, oder? Über das Mann-Frau-Ding in diesem Beruf reden wir später noch. Ich habe mich mal als Pilot beworben und wurde prompt abgelehnt. Bin mir nicht sicher, ob das an meinem lausigen Abitur oder meiner Körpergröße lag. Abischnitt 3,8, Körpergröße 2 Meter. Was würden Sie sagen? Warum bin ich abgelehnt worden?
Also ich habe tatsächlich sowohl ein besseres Abi als auch bin ich kleiner. Insofern,
Was stand denn in Ihrer Bewerbung?
Ach, in meiner Bewerbung stand damals erstmal nicht so viel, weil ich relativ naiv und unbedarft in diesen Job reingerutscht bin und so ein bisschen aus meinem Studium raus wollte, mit dem ich nichts so richtig anzufangen.
Was haben Sie studiert?
Wusste Physik und wie eigentlich die schönsten Dinge entstehen ja daraus, dass man nicht so richtig weiß, was man mit sich anfängt. Aber ich bin immer gern gereist, habe immer gern mit technischen Sachen mit meinem Ingenieurspapa rumgebastelt und kam dann irgendwie auf die Idee, doch mal das zu vereinen und habe aber erst durch die Assessments für die Flugschule beziehungsweise dann tatsächlich auch erst in der Ausbildung gemerkt, was das für ein wahnsinnig toller Beruf ist und dass das ja auch genau meinen Vorlieben und meinen Fähigkeiten entspricht. Und dementsprechend kam dann die Liebe so auf den zweiten Blick.
Assessment bedeutet Auswahlverfahren
oder
Prüfungen.
Das Auswahlverfahren, genau, wo Sie auch schon waren.
Wie läuft die Ausbildung zur Pilotin ab?
Die ist meistens zweigeteilt. Man hat einen theoretischen und einen praktischen Teil. Auf manchen Flugschulen macht man erstmal noch den sogenannten PPL, das heißt die Privatpilotenlizenz. Ja, so war es bei mir auch. Ich habe erstmal in Frankfurt an der damaligen Lufthansa-Flugschule in der Cockpit die theoretische Ausbildung gemacht, dann ging es nach Kroatien für die praktische Ausbildung. Da fliegt man erstmal monatelang in so kleinen Einpropellermaschinen vor sich hin und denkt sich die ganze Zeit, was mache ich hier nur? Aber irgendwann hat man da genug Flugstunden, um dann aufs große Muster zu gehen.
Könnte ich ein Flugzeug fliegen, wenn Sie mir zeigen, wo der Knopf für den Autopiloten ist?
Boah, wenn ich Ihnen dazu noch das Ausfahren der Klappen und das Ausfahren des Fahrwerkes und die Geschwindigkeiten und die dynamischen Gesetze, also es ist etwas komplexer.
Man hört immer, dass diese Ausbildung sehr teuer ist. War das damals für Sie eine Hürde, das Geld?
Ja, das war auf jeden Fall insofern eine Hürde, als dass ich mir erstmal nicht getraut habe, das meinen Eltern zu erzählen, weil irgendwie klar war, ich brauche sie entweder als Bürgen oder tatsächlich als Unterstützung. Und ja, hatte dann das große Glück, nachdem ich es meinem Papa, mit dem ich ja sehr eng bin, gebeichtet. Da war ich aber schon angenommen an der Flugschule, dass ich angenommen bin, ja, da Unterstützung von ihnen zu bekommen. Aber ansonsten gibt es auch immer die Möglichkeit, natürlich über Studienkredite das zu finanzieren.
Das Leben einer Pilotin besteht zu einem Gutteil aus dem Abarbeiten von Checklisten, was da alles gecheckt wird, damit Sie sicher nach Mallorca, Korfu oder Madeira kommen. Das frage ich Julia Peukert in 5 Minuten. Julia Peukert fliegt seit über 20 Jahren Urlauber an ihre Reiseziele. Sie tragen jetzt Uniform, während wir hier im Studio sitzen, mit 4 Streifen am Ärmel. Was bedeutet das?
Das heißt einfach, man fängt mit einem Streifen als Flugbegleiter an. 2 haben meistens die Purser, die Chefflugbegleiter. 3 haben unsere ersten Offiziere und 4 hat dann der Kapitän oder die Kapitänin.
Dürfen Sie alle Flugzeuge fliegen?
Nein, ich fliege auch kein 380, sondern ich bin bisher ein A320 geflogen. Das ist so das klassische Mittelstreckenflugzeug, genau, wo die meisten mit nach Mallorca oder Richtung Griechenland fliegen. Im Moment bin ich gerade in der Umschulung auf die Langstrecke. Das heißt, in meiner Lizenz steht im Moment ein A330.
Aber Sie dürften dann bei Langstreckenflügen irgendwann einen A380 fliegen?
Wenn ich dann wieder die Ausbildung auf den A380 mache, ja, man macht immer ein sogenanntes Type Rating. Das heißt, man wird auf jedem speziellen Muster ausgebildet.
Wie viele Pilotinnen gibt es? Wie viele Piloten? Hat mal jemand nachgezählt?
Ja, wir sind verschwindend gering. Also man redet so von 5%. Und ich finde viel erstaunlicher, wenn man es umdreht. Das heißt nämlich, dass 95% der Piloten heutzutage immer noch Männer sind.
Woran liegt es denn, dass Ihr Beruf eigentlich noch ein Männerberuf ist?
Ich glaube, es gab ja auch viele Studien dazu, dass es gar nicht Airline gewollt ist oder von der Branche, ganz im Gegenteil, sondern es fehlt tatsächlich an Bewerberinnen. Dass einfach das gesellschaftliche Bild, auch gerade der jungen Frauen, war ja bei mir ganz genauso. Also als ich drüber nachgedacht habe, was fange ich denn mit mir an, war erstmal nicht Pilot auf dem Schirm, weil man einfach, also das Bild nicht da ist.
In der Doku, die ich im Fernsehen gesehen habe, sagen Sie den Passagieren, dass an Bord eine rein weibliche Crew für Sie da ist. Sie sagen mit freundlicher Stimme, wir bringen Sie ganz sanft nach Korfu. Warum sagen Sie sanft?
Ja, man muss ja auch immer ein bisschen sich selbst nicht so ernst nehmen und vielleicht auch mit dem Klischee manchmal spielen, weil die Passagiere schon noch aufhorchen, wenn man als Frau sagt, man ist die Kapitänin. Und dann kann man ihnen natürlich auch versprechen, dass es dafür heute sehr schön wird.
Haben Sie auch schon blöde Bemerkungen sich anhören müssen? Mehr von Passagieren oder mehr von Kollegen, wenn? Dann ja.
Ja, also von Kollegen eigentlich überhaupt nicht. Kann ich mich nicht erinnern, dass es in der Branche so akzeptiert. Von Passagieren würde ich fast sagen, jeden Tag. Also es gibt immer.
Ist das immer noch so?
Ja, es gibt immer weil die Passagiere, ich glaube, das ist eher so aus dem, sie möchten auch was sagen, sie möchten auch was erzählen und dann fällt ihnen irgendwie nichts Schlaues ein. Also kommentieren
was
sie dann.
Was müssen sie sich denn da anhören? Was sagen die Passagiere?
Naja, meistens so, oh Gott, beim Einsteigen, wenn sie ins Cockpit gucken oder was, eine Frau. Ja, wie gesagt, ich habe 200 bis 300 Leute an Bord. Das kann man charmant weglächeln.
Wie bekommen die Airlines mehr Frauen ins Cockpit?
Tja, also vielleicht mit so Sachen wie heute, dass auch die Frauen einfach sichtbarer werden in den Medien auch und in der Öffentlichkeit und tatsächlich auch Werbung für den Beruf machen, auch aus weiblicher Sicht, weil es ist ein unheimlich toller Beruf, gerade als Frau und als Mutter, hat ja tatsächlich auch viele Vorteile. Und ja, nebenbei ist es auch ein Traumjob, der aber machbar ist und wirklich viel bietet.
Wo sehen Sie denn die Vorteile, wenn man eine Familie hat?
Die Vorteile, wenn man eine Familie hat, ist, dass es ganz klar ist, dass die Mutti entweder da ist oder weg ist. Also mein Arbeitstag endet ja in dem Moment, wo ich die Tür zumache und in dem Moment, wo ich meine Wohnungstür aufmache, wissen meine Kinder ganz genau, okay, ich bin wieder da. Und dann gibt's auch nichts, nee, ich muss jetzt noch das machen oder das machen, sondern ich bin dann ganz und gar da.
HR1 Talk.
Mit der Pilotin Julia Peukert und Klaus Reichert. Sie haben tausende Urlauber durch die Luft transportiert. Da sitzen bestimmt auch mal Prominente im Passagierraum. Werden eigentlich die persönlich von der Kapitänin begrüßt?
Nein. Also der einzige Kontakt, den ich habe, ist, wenn Politiker begleitet werden von Personenschutz, dann müssen die Personenschützer ihre Waffen bei mir abgeben. Das heißt, die habe ich dann im Cockpit oder gehe persönlich hin, aber nur um den Waffenkoffer abzunehmen.
Gibt es in der A320-Klasse auch eine First Class?
Nein, es gibt eine Business Class bei uns.
Das heißt, da werden keine großen Unterschiede gemacht, dass man irgendwie vorne so einen Schlafplatz hat. Also Sie fliegen ja im Grunde Kurzstrecke, ist das richtig?
Genau, ich bin bis Januar Kurzstrecke geflogen, werde ab nächste Woche Langstrecke fliegen.
Viele Leute hören während der Autofahrt Musik oder bei der Arbeit. Wie ist das im Cockpit?
Oh, es gibt ein wunderschönes Hintergrundrauschen und zwar des Funks, den man in seinem Luftraum hört. Wir haben die ganze Zeit Lautsprecher bzw. Kopfhörer, ja, so wie Sie gerade, und hören die ganze Zeit den Funkraum, in dem wir uns befinden.
Ich höre über meinen Kopfhörer jetzt Ihren Musikwunsch. Clouseau, Flugmodus. Gibt es dazu eine Geschichte zu diesem Song?
Ach, das ist, finde ich, einfach. Den habe ich auch als Weckton, weil ich finde, es ist so die Hymne aller Passagiere, gerade wenn es irgendwie noch kalt oder grau ist. Einfach Augen zu, Flugmodus an und ein bisschen wegträumen.
Hier kommt Clouseau.
Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da.
Die Arbeit einer Flugzeugcrew besteht zu einem Gutteil aus dem Abarbeiten von Checklisten. Für die Pilotin Julia Peukert gehört das zur Routine. Frau Peukert, was wird alles gecheckt, bevor die Maschine abhebt?
Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Also wir gehen an Bord und wir fangen tatsächlich an. Wir machen das Flugzeug an, wir schalten alle Systeme an, wir überprüfen alle Systeme. Wir checken den Ölstand, den Reifendruck, die Bremsbeläge. Einer geht draußen ums Flugzeug rum, einer checkt innen alles. Unsere Kabinenkolleginnen und Kollegen checken parallel die gesamte Kabine einmal. Das dauert 30 bis 40 Minuten vor dem ersten Flug des Tages, bis tatsächlich sichergestellt ist, dass alles an Bord ist, alle Notausrüstung, alle Systeme funktionieren.
Und dann geht's los, ready for take-off. Wer sagt das, Sie oder der Tower? Oder niemand mehr?
Also wir sagen ready for departure und werden cleared for take-off vom Tower.
Ich sitze im Flieger und immer dann, wenn die Maschine rollt, kommt die Angst und jedes Mal denke ich, der hebt nie ab, der hebt nie ab, der hebt nie ab und jedes Mal hebt er ab und jedes Mal denke ich, ich muss unbedingt mal herausfinden, warum ein Flugzeug fliegt und jedes Mal vergesse ich es, bis heute zu fragen. Frau Peukert, jetzt habe ich Sie vor mir sitzen. Warum fliegt ein tonnenschweres Flugzeug?
Ach, das ist sehr schön, dass Sie fragen. Also das Flugzeug muss ab einer bestimmten Geschwindigkeit abheben. Es gibt nämlich den sogenannten Bertulli- und Venturi-Effekt. Und zwar ist es so, dass wenn sich ein Querschnitt verkleinert, die Luft was ganz Schlaues macht, nämlich sie beschleunigt sich und erzeugt dadurch einen Unterdruck. Und die Tragfläche, wenn Sie die vor Augen haben, die ist gewölbt, die ist vorne dicker als hinten. Das heißt, dadurch wird dort der Querschnitt verkleinert, die Luft beschleunigt sich. Oberhalb der Tragfläche entsteht ein Unterdruck und zieht die Tragfläche so nach oben.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es unbedingt verstanden habe, aber ich bin froh, dass Sie wissen, wie es geht, weil Sie sitzen vorne und ziehen die Maschine hoch. Wie viel Handarbeit steckt noch wirklich im Fliegen?
Das hängt tatsächlich von unseren Plätzen ab, die wir anfliegen. Also starten muss man sowieso immer manuell. Da ist auch die Schwierigkeit eher, habe ich Wirbelschleppen vor mir vor einem startenden Flugzeug? Wie steht der Wind gerade? Habe ich eine durchgängig gleichmäßige Rotation? Aber besonders in den Anflügen und in den Landungen, das ist natürlich die Herausforderung. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal auf Madeira zum Beispiel?
Ja, da hätte ich auch noch nachgefragt.
Genau,
Funchal ist ein Abenteuer. Also zumindest für mich als Passagier war es. Das frage ich gleich noch. Funchal, Madeira. Terra kommen wir noch dazu. Was ist ein schwieriger, starten oder landen?
Landen. Also weil, wenn man startet, wie gesagt, das Flugzeug muss abheben, einfach aufgrund der aerodynamischen Kräfte. Beim Landen ist es sehr viel schwieriger. Man muss sich immer einen guten Plan machen, weil das Ganze ist ja dreidimensional und dann auch noch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit.
Sie fliegen ja seit sehr, sehr vielen Jahren und haben ja eben erzählt, wie wichtig es ist, die Checklisten genau abzuarbeiten. Führen Sie zu Hause auch Checklisten? Das wird sich ja anbieten. Ich meine, wenn sich das bewährt hat in Ihrem Alltag, zu Hause in der Küche oder sonst wo, hängen lauter Listen und dann wird abgearbeitet.
Nein, um Gottes Willen, da würde mich meine Familie aber mit großen Augen angucken. Nein, so etwas gibt es zu Hause nicht.
Kapitänin Julia Peukert ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wenn man im Flugzeug sitzt, wird man manchmal von Turbulenzen ein bisschen durchgerüttelt. Für mich als Passagier fühlt sich das oft unheimlich an. Julia Peukert erlebt die Turbulenzen vorne im Cockpit. Frau Peukert, haben Turbulenzen immer mit dem Wetter zu tun?
Ja, oder mit, auf jeden Fall mit Unterschieden im Druck. Also es kann auch ein anderes Flugzeug diese Turbulenzen, was vor uns gestartet ist zum Beispiel, hervorrufen. Aber es liegt immer daran, dass irgendwo herrscht ein Druckunterschied und den möchte die Luft gerne ausgleichen.
Die Pilotin oder der Pilot einer Maschine sagt ja öfter mal, bitte schnallen Sie sich an, kann sein, dass gleich Turbulenzen kommen. Sind Turbulenzen gefährlich?
Turbulenzen sind nicht gefährlich und werden von uns manchmal auch etwas stiefmütterlich behandelt, weil gerade wir Piloten, für uns sind die fliegerisch nicht relevant. Es ist ein reines Komfort für die Passagiere bzw. sicherheitsrelevant für unsere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, dass die sich nicht verletzen, dass die alle sicher sind. Aber der Flieger bewegt sich ja einfach nur mit der Luft mit und dadurch passiert dem Flugzeug nichts.
Das heißt, wenn der Tee überschwappt oder der Kaffee, das ist die eigentliche Gefahr. Ansonsten, wenn es rüttelt, kann eigentlich nicht viel passieren.
Nein. Und auch wenn Sie aus dem Fenster gucken und sehen, wie die Tragflächen hoch und runter schwingen, dann sollten Sie sich ganz besonders beruhigt in Ihrem Sitz zurücklehnen, weil die Flugzeugkabine ist mobil aufgehangen an diesen Tragflächen, gerade damit sie mitschwingen im Turbulenzfall.
Gab es schon mal eine Wetterlage, in der Sie selbst ein mulmiges Gefühl hatten?
Also ein mulmiges Gefühl insofern nicht, als dass ja immer wir ein gutes Wetterradar an Bord haben und gerade durch Gewitter zählen. Das ist so das Einzige, was für uns tatsächlich sehr unangenehm werden kann. Stichwort Hagel, Schauer, um die fliegen wir ja drumherum. Ich habe schon zweimal einen Blitzeinschlag bei mir im Flugzeug gehabt. Das ist auch nicht per se gefährlich, weil aufgrund des Faradayschen Käfigs der Blitz und der Strom ja nicht in das Flugzeug kommt. Aber es ist ja unangenehm, weil es gibt einen dollen Knall, es gibt einen hellen Blitz. Mir sind auch einmal vorne ganz kurz die Instrumente ausgefallen. Die kommen dann gleich wieder. Aber da muss man schon einmal kurz durchatmen und abwarten.
Wann fliegt man eigentlich auf Sicht?
Ja, sobald man aus den Wolken raus ist. Also es gibt immer eine Entscheidungshöhe bei jedem Anflug, an jedem Flughafen, wo man den Flugplatz in Sicht haben muss. Und wenn man diese Höhe erreicht, sieht man entweder die Landebahn, ansonsten muss man durchsteigen.
Grundsätzlich ist Fliegen sicherer als Autofahren, stimmt das noch?
Ja, also auf jeden Fall.
Wenn Ihnen gefällt, was Sie bis jetzt gehört haben oder Sie erst später eingeschaltet haben, den HR1 Talk gibt es als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Diesen Satz lese ich in jeder Sendung vor. Lesen Sie Ihre Ansagen eigentlich auch ab oder ist das mittlerweile so, dass man sozusagen das spontan automatisch macht?
Nein, ich lese meine Ansagen nicht. Ich habe gar keine Vorlage dafür, ehrlich gesagt. Nein, ich freue mich. Ich mache das auch immer sehr gern spontan, weil jeder Flug ist anders, jede Passagiere sind anders. Ich freue mich ja wirklich, dass jeder an Bord ist und dementsprechend sage ich dann auch mich und meine Crew an.
In der nächsten Stunde kümmern wir uns um meine Flugangst. Nervenpassagiere, die sich mit den Händen in die Lehnen krallen, die Crew?
Ach, es tut mir eher ein bisschen leid, weil Fliegen ist ja sowas Schönes. Ich wünschte, die könnten das genießen, so wie ich das genieße und aus dem Fenster gucken und sich denken, boah, wie toll ist das. Insofern habe ich da eher ein bisschen Mitleid. Aber ich habe auch regelmäßig Passagiere bei mir vorne im Cockpit, die mich dann wenigstens einmal sehen dürfen, wir ihnen kurz erzählen, was wir hier machen, weil ich glaube schon, das hilft.
HR1 Talk.
Wenn es im Flieger mal ein bisschen wackelt und scheppert, dann rutscht den Passagieren das Herz in die Hose. Vorne im Cockpit hält sich die Aufregung in Grenzen. Kapitänin Julia Peukert sitzt gelassen in ihrem Pilotensessel, checkt die Instrumente und blickt hinaus in die Wolkensuppe. Frau Peukert, ist Ihnen nicht auch manchmal mulmig, wenn Sie gar nichts sehen zum Beispiel? Also Sie haben ja eben gesagt, Mulmigkeit kennen Sie eigentlich nicht, aber wenn man so gar nichts sieht mehr?
Nein, das stört mich überhaupt nicht. Ich weiß ja immer genau, wo ich bin.
Was war die schwierigste Entscheidung, die Sie während eines Fluges mal treffen mussten?
Oh, ich hatte mal einen Flug auch nach Madeira, wo immer die Entscheidung ist, Madeira war geschlossen, konnte nicht angeflogen werden aufgrund der Winde. Und dann ist die Entscheidung, was macht man jetzt? Also geht man in die Warteschleife? Wir haben uns dann zum Zurückfliegen zum Festland entschieden, was auch eine gute Entscheidung war. Aber da macht man sich die Entscheidung nicht leicht, weil das heißt erstmal wieder anderthalb Stunden in die falsche Richtung fliegen und das möchte man als Pilot ja eigentlich nicht.
Wie geht man denn mit Passagieren um, die sich nicht zu benehmen wissen? Sie sind an Bord, die letzte Instanz, Sie sind der Boss.
Genau. Ich habe auch die Befugnis, Menschen nicht mit an Bord zu nehmen, wenn ich der Meinung bin, dass sie der Sicherheit auch der anderen Passagiere nicht zuträglich sind und habe von dem auch öfter schon Gebrauch gemacht. Ansonsten sind die Leute schon meistens ganz artig und verständig, gerade wenn man ihnen nochmal erklärt, dass es Regeln gibt, die zum größten Teil nicht wir machen, sondern wir müssen sie nur umsetzen und dementsprechend möchten sie sich bitte dran halten. Ansonsten ja, können sie auch nicht mitfliegen.
Über die schwierigsten und die schönsten Flughäfen reden wir noch in dieser Stunde und dann ist ja da noch die Sache mit meiner Flugangst. Die Pilotin Julia Peukert ist heute im HR1 Talk zu Gast. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Funchal auf Madeira gelandet sind. Die Kurve vor der Landung, die hatte es in sich. Julia Peukert sitzt im Cockpit einer A320. Frau Peukert, was macht Landungen schwieriger, mal abgesehen vom Wetter? Ist das wie in Funchal, diese ganz harte Kurve, die geflogen wird vor
genau.
der Landung?
Sie kennen sich ja gut aus. Also
ich hatte auch große Angst.
Nein, das brauchen Sie aber nicht, weil Madeira ist zum Beispiel ein Flugplatz, auf dem man speziell, wie auf seinem Flugzeugmuster, eingewiesen wird. Das heißt, ich bin Funchal noch bis Januar geflogen. Ich habe dort eine richtige Ausbildung für diesen Flugplatz bekommen. Das heißt, auch da weiß man ganz genau, was man macht. Und die Schwierigkeiten sind in dem Fall tatsächlich in Funchal geografischer Natur, weil diese wunderschönen Kliffen und Buchten, die Urlauber sehr genießen, heißt für uns sehr viele Winde und Windverwirbelungen, vor allem entlang der Landebahn. Und wenn die Landebahn nicht wie in Frankfurt wunderschön von 20 Kilometer in Verlängerung der Landebahn anzufliegen sind, das sind auch Sachen, die für uns herausfordernd sind, weil wir dann andere Möglichkeiten des Anfluges suchen müssen.
Man wird entschädigt, wenn man dann gelandet ist, begrüßt einen direkt Ronaldo.
Oh ja, mit einem sehr schönen Bild.
Ja, das ist direkt am Ausgang nicht nur ein Bild, sondern auch so eine Bronze von Ronaldo, wo er erstmal alle, die nach Madeira kommen, begrüßt. Haben Sie einen Lieblingsflughafen, wo Sie besonders gerne starten und landen?
Ja, also es wird jetzt nicht sehr überraschend sein, aber es ist Funchal.
Nein.
Weil das mache ich einfach oft und ich liebe das. Ja, allein der Anflug und dann musst du dir echt jeden Tag überlegen, es wird nie langweilig, was mache ich heute, wie fliege ich heute an, wie wird überhaupt heute angeflogen. Und dann, wie gesagt, die Insel ist wunderschön, also es ist ein toller Flug, den ich immer sehr mag.
Jeder, der Auto fährt, kennt das, wenn er mal nebendran sitzen muss. Mit welchem Gefühl steigen Sie bei den Kollegen in die Flieger?
Oh, ich bin ein ganz toller Passagier, glaube ich, weil das Flugzeug ist halt mein Happy Place. Also ich merke genau, da fällt mein Herz runter, da ist alles entspannt. Ich setze mich hin, freue mich. Ich bin auch unheimlich gerne Passagier, muss ich zugeben.
Müssen Sie auch gelegentlich noch in den Flugsimulator? Gehört das auch noch zur Schulung?
Ja, alle 6 Monate. Also auch jemand, der vielleicht viel Prüfungsangst oder nicht gerne ständig überprüft wird, der sollte sich das mit dem Beruf auch überlegen, weil das ist was ein sehr großer Teil unseres Berufes ist. Alle 6 Monate trainieren wir die ganzen Notfallverfahren und haben auch einen Check und jedes Jahr haben wir dann zusätzlich nochmal einen Check auf einem echten Flug und dann nochmal für unsere Lizenz.
Also Flugsimulatoren, sowas gibt es ja mittlerweile auch für den Rechner zu Hause. Da sitzen wirklich Leute 8 Stunden vor dem Bildschirm und tun so, als würden sie nach Bangkok fliegen zum Beispiel. So läuft es bei Ihnen aber nicht. Aber es ist nicht Ihr Hobby, auch noch
Nein,
zu Hause vom Rechner Flugsimulatoren zu fliegen.
Weil ich das unheimlich sympathisch finde. Ich habe auch manchmal Anfragen über die sozialen Medien, wo Leute meine Flüge nachgeflogen sind und mir dann Fragen stellen, wie viel Sprit hast du mitgenommen oder so. Nein, also ein Flugsimulator ist ein hochtechnisches Gerät auf so Hydraulikmaschinen, ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, wo man tatsächlich denkt, man fliegt und auch das Gefühl dazu hat. Es gibt eine Motion, es gibt ein Visual, das ist inzwischen wirklich sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, wir üben da die Notfallverfahren. Das heißt, wir haben einen Triebwerksbrand, dann machen wir einen Anflug landen, dann haben wir einen Vogelschlag, Ausfall aller Triebwerke, üben dann die Verfahren, landen und dann geht's in den nächsten Flug.
Ganz kurz noch, was ist Motion, was ist Visual?
Motion heißt, das Ganze bewegt sich und zwar sehr realistisch. Und statt den Cockpitfenstern sind da Bildschirme, die aber auch die ganzen Flugplätze alle realistisch einem simulieren.
Die Pilotin Julia Peukert ist heute im HR1 Talk zu Gast. Wir kommen zum HR1-Fragebogen. Diese Fragen stellen wir immer unseren Gästen. Heute der Pilotin Julia Peukert. Bitte kurz antworten, Frau Peukert. Was kostet ein halbes Pfund Butter?
1,29 Euro.
Meine schönste Reise war?
Nach Kalifornien.
Von Kindern habe ich gelernt?
Geduld.
Mein Lieblingsessen ist?
Fischstäbchen und Kartoffelbrei.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Intoleranz.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass alle mitreden dürfen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Ach, mein Mann ganz alleine.
Peinlich war mir zuletzt?
Oh Gott, viel. Ich bin euch auf der Rolltreppe in Uniform hochgefallen im Flughafen Frankfurt. Das war mir auch peinlich.
Der Glaube?
Hilft, glaube ich schon. Wie ich sage, ich glaube, wenn man ihn in sich trägt.
Ich habe Angst vor?
Auch einer Form von Intoleranz und Unfreundlichkeit in der Welt.
Mein Lieblingsfilm ist?
La La Land.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Bestimmt ein Kuli in einem Hotelzimmer.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald.
Bei wem müssen Sie sich unbedingt noch bedanken?
Meinen Eltern.
Der schönste Flughafen auf der Welt ist?
München.
HR1 Talk.
Heute mit der Flugkapitänin Julia Peukert und Klaus Reichert. Stimmt es, dass man als Pilotin manchmal die Sonne zweimal aufgehen sieht?
Ja, vor allem Sonnenuntergänge hat man häufig, weil man steht noch auf der Startbahn, die Sonne geht unter, dann steigt man hoch, die Sonne geht mit einem wieder auf und geht dann meistens nochmal wunderschön unter.
Was macht diesen Beruf sonst noch zum Traumberuf?
Also es ist tatsächlich für mich dieses, man hat jeden Tag quasi wie eine Mission. Es ist nie langweilig, es ist nie das Gleiche. Man hat jeden Tag neue Menschen, neue Orte und allein die Faszination in einer Stunde 50 auf Mallorca zu sein. Also come on, ich finde, es ist schon sehr reizvoll.
Was kostet eigentlich ein A320? Wissen Sie das?
Ich glaube 80 Millionen oder so. Aber ich habe mir noch nie einen gekauft.
Denkt man daran, wenn man im Cockpit sitzt, dass man eine Maschine bewegt, die 80 Millionen Euro kostet? Nein. Und das wird ja noch teurer, wenn sie wirklich irgendwann Richtung A320, da verdoppelt sich die Summe unter Umständen.
Ja, nee, das Einzige, worum wir uns kümmern, ist tatsächlich der Spritpreis, weil der steht auf unserem Flugplan. Und manchmal tanken wir vor, zum Beispiel für eine Insel, wo es besonders teuer ist. Das ist tatsächlich der einzige Preis, mit dem ich mich beruflich auseinandersetze.
Über den Sprit und den Spritpreis reden wir gleich noch drüber. Wir spielen aber erstmal Ihren nächsten Musikwunsch. The Verve, Bittersweet Symphony. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Ah, das ist ja schon ein Song seit den 90ern, der mich immer wieder durch mein Leben begleitet hat. War auch auf meiner Hochzeit mein Einlauf-Song quasi für mich als Braut. Ich finde ihn einfach wunderschön.
Hier kommt The Verve. Fliegen bringt uns nicht nur in den Urlaub oder zu einem Geschäftstermin. Fliegen gehört zu den Dingen, die nicht ganz oben stehen auf der Liste der umweltverträglichsten Tätigkeiten, die sich Menschen so ausgedacht haben. Im H1 Talk ist heute Flugkapitänin Julia Peukert zu Gast. Frau Peukert, was verbraucht Ihr A320 auf 100 Kilometer?
Oh, auf 100 Kilometer. Wir haben es pro Stunde. Wir verbrauchen ca. 2,5 Tonnen die Stunde. Wobei das auch wieder abhängig ist davon, wie gut ist der Luftraum strukturiert, wie können wir anfliegen, weil so ein Triebwerk lässt sich im Leerlauf gut fliegen, im Sinkflug vor allem, da verbraucht man am meisten Sprit. Oder auch, sobald wir gerade ausfliegen müssen, verbraucht er mehr. Insofern haben wir da auch fliegerisch ein bisschen Einfluss drauf. Aber es ist schon ein Thema für uns auf jeden Fall.
Also besonders umweltschonendes Fliegen nicht. Trotzdem wird immer mehr geflogen. Wie gehen Sie damit um, dass Ihr ökologischer Fußabdruck wahrscheinlich Größe 49 hat?
Ja, also wenn ich privat fliege, gleiche ich den natürlich über die üblichen Portale aus. Es ist tatsächlich so, dass die Branche sich viel Mühe gibt mit ökologischen ökologischeren Spritz. Gerade im Moment gibt's wieder Testreihen, dass wir quasi mit altem Pommesöl versuchen zu fliegen. Weil das Kerosin, was wir tanken, das muss nicht sehr hochwertig sein, sondern da reicht relativ guter Fusel. Und wie gesagt, wir haben auch als Piloten sogenannte Green Procedures an unserer Hand. Wir versuchen auch da zumindest in unserem Einfluss, das so weit es geht, zu reduzieren.
Allein am Frankfurter Flughafen werden 10 Millionen Liter Kerosin jeden Tag in die Flugzeuge gefüllt. Es gibt extra eine Pipeline von Rotterdam zum Frankfurter Flughafen. Da habe ich gestaunt.
Das ist schon sehr beeindruckend, oder?
Wird Fliegen irgendwann vielleicht auch elektrisch? Wäre das möglich?
Ja, das ist eine Schwierigkeit, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, der Akkulaufleistung. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, hey, die Technik, als ich angefangen habe, gab es auch noch nicht groß Smartphones. Ich meine, es entwickelt sich und das ist ja auch, worauf die Branche setzen und bauen muss und worauf ich natürlich, ich wäre offen, ich fliege alles.
Stimmt es eigentlich, dass Flugzeuge während ihrer Lebensdauer mehr Zeit in der Luft verbringen als am Boden?
Ja, das wäre sehr schön, weil sonst verdienen die ja kein Geld, die Flugzeuge, wenn die am Boden stehen. Und die können ja tatsächlich nonstop fliegen. Das heißt, außer sie haben jetzt ihre regulären Checks, aber wir versuchen die schon so viel es geht in der Luft zu halten tatsächlich.
Wenn Sie nach Hause kommen wollen, nach Berlin, fliegen Sie da oder fahren Sie mit der Bahn?
Sowohl als auch.
Die Pilotin Julia Polkert ist heute mein Gast. Was mache ich gegen meine Flugangst? Das frage ich die Kapitänin einer A320 in 5 Minuten. Ich neige dazu, in letzter Minute in der Warteschlange bei der Security zu stehen und hoffe, dass ich vielleicht noch einen Grund geliefert bekomme, nicht in den Flieger steigen zu müssen. Flugkapitänin Julia Polkert, wie lange warten Sie, bis die Passagiere alle da sind?
Also wenn jetzt jemand fehlt, da gebe ich mir schon Mühe, weil ich will natürlich jeden mitnehmen. Das heißt, wir lassen den erstmal ausrufen. Gerade wenn wir hören, es gibt Engpässe an der Security, warten wir schon noch auf die Passagiere.
Mir rutscht jedes Mal beim Start das Herz in die Hose und bis ich mich davon erholt habe, wird schon wieder gelandet. Was empfehlen Sie mir gegen Flugangst?
Ich finde gerade jetzt das Gespräch zum Beispiel hilft ja auch, sich darüber unterhalten, weil ich glaube, es ist auch viel Unwissenheit. Die Leute begeben sich halt in eine Lage, die sie selber nicht kontrollieren können. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Platzangst dazu. Ich habe meine Freundin im Cockpit auf einen meiner Umläufe mitgenommen. Die hatte davor Flugangst, die hatte danach keine mehr. Weil sie einfach gesehen hat, okay, das ist ja sehr handwerklich, was wir da machen. Alles hat irgendwie seinen Sinn. Es ist ja keine Zauberei.
Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Gibt's Pläne über den A320 und den Flieger, der jetzt kommt, noch hinaus, dass Sie irgendwann mal Jumbo fliegen? Wäre das noch möglich im Verlauf Ihrer Karriere?
Ja, aber ich freue mich riesig jetzt auf die Langstrecke, auf die ich ja jetzt gerade wechsle und auf den A330, den ich dann nochmal fliege. Der hat dann auf einmal 60 Meter statt 30 Spannweite. Also das sind schon so Sachen, wo man als Pilotin auch drauf schielt und was man natürlich sehr, sehr cool findet. Insofern erstmal die Langstrecke und dann schauen wir mal.
Sie merken schon, ich komme mit dem Flugzeugtypen immer ein bisschen durcheinander. Also jetzt nochmal zum Mitschreiben. Es ist ein A330, auf
genau,
dem Sie
ich fliege ab nächste
werden.
Woche ein A330.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Sei freundlich.
Die Kapitänin Julia Polkert war heute unser Gast im HR1 Talk. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen, war sehr schön.
Danke Ihnen.
HR1, genau meins.